In diesen Tagen wird viel über Altersvorsorge gesprochen. Ihr habt das bestimmt auch in den Medien gehört. So ganz bestimmte Rentenformen werden dann angepriesen oder schlecht gemacht, je nachdem, wer da spricht. Ist es ein Bedürfnis der Menschen nach Vorsorge? Ist auch ganz normal. Wer nicht vorgesorgt hat in jungen Jahren, hat vielleicht dann als Rentner Probleme. Das ist bekannt. Und jetzt gibt es aber eine Form der Vor- oder Fürsorge, die hat auch eine geistliche Dimension. Um die geht es heute Morgen. Ich will also hier keine Rentenverträge verkaufen, sondern möchte ganz einfach auf der Grundlage des Wortes uns einmal zeigen, dass wir neben der menschlichen Vorsorge, die ganz normal ist, uns aber nicht übermäßig sorgen müssen, wenn das stimmt, was uns unser Wort sagt und was wir glauben können. Diese sieben Begriffe, die ihr da alle auf euren Zetteln habt, wollen wir der Reihe nach uns anschauen, wollen versuchen, wie diese Bezeichnungen Gottes, besonders im Philipperbrief, im neutestamentlichen Sinn gebraucht werden. Wer daran Freude findet, kann das auch mal mit dem Römerbrief probieren oder mit irgendeinem anderen Bibelbuch. Ich habe mich im letzten Jahr fast ausschließlich täglich mit dem Philipperbrief beschäftigt. Deswegen ist das der geworden. Es hätte auch ein anderer vielleicht sein können. Gut, nochmal dieses Wort, was am Anfang steht. Wir haben schon gehört, mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, wirklich. Gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Hier ist schon eine ganz gewaltige Aussage, die da sagt, ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken machen, weil er vervollständigt mich in allem, was ich brauche. Und wenn ihr an das denkt, was wir vor 14 Tagen hier besprochen haben, in diesen 10 Versen des Philipperbriefes, dann war das eine ganz gewaltige und glaubensstärkende Aussage, die uns hier entgegenspringt und wir manchmal dann das Gefühl haben, wir sind eigentlich ein wenig kleingläubig. Und dass uns das nicht so oft passiert, deshalb müssen wir öfter darüber sprechen, dass wir das gar nicht nötig haben, kleingläubig zu sein. Aber macht ja nichts draus, ich bin das ab und zu auch und deswegen halte ich mir ab und zu auch mal so eine Predigt, damit ich wieder wach werde und dann merke, das war so nicht ganz in Ordnung. Ja, zur ersten Aussage von diesen 7. Ich will sie schon mal alle 7 nennen, das ist gar nicht verkehrt, das können wir auch noch machen. Also es gibt einmal den Begriff Yahweh Yireh, das heißt Yahweh wird ersehen. Das zweite ist Yahweh Nissi, das ist Yahweh ist mein Panier, müssen wir darüber reden, was das ist, wie das heute aussieht. Dann Yahweh Rofeka, das heißt Yahweh ist dein Heiler oder dein Arzt, könnte man auch sagen. Dann haben wir das Wort Yahweh Shama, das heißt Yahweh ist dort oder da selbst, je nachdem wie man das übersetzt. Yahweh Shalom, bekannt, Shalom, was Shalom ist, weiß jeder, Frieden. Yahweh ist Friede, müsste man sagen, ist kein Konstruktus hier, sondern Yahweh Shalom. Im Hebräischen müssen wir, die kommen ohne das Ist aus, in unserer Sprache brauchen wir das. Also Yahweh ist Friede. Die 6. Bezeichnung, Yahweh Tzidkenu, das heißt, er ist unsere Gerechtigkeit, kommt 2-mal vor im Alten Testament, alle anderen bis jetzt nur 1-mal. Und hier bei diesem Yahweh unserer Gerechtigkeit 2-mal, das liegt daran, dass das der gleiche Ausspruch ist, der 2-mal im Jeremia steht. Es ist also im Grunde auch nur eine Bezeichnung für die eine einzige Sache. Der letzte fällt etwas aus dem Rahmen, weil hier das Tetragramm fehlt, also der Gottesname. Und es heißt El Shaddai. Wird gewöhnlich als, das habt ihr schon gehört, bestimmt Gott der Mutterbrust wiedergegeben. Das muss man erklären, weil das für mich ein bisschen zu wenig ist. Dass, da muss noch mehr rein, das werden wir nachher sehen. Ich habe es genannt, Gott, welcher vermag. Das passt da wieder zum Philipperbrief. Warum das so ist, später dazu. Also der erste Begriff in 1. Mose 22, 14. Jahweh wird ersehen. Hier haben wir die Geschichte von Abraham und Isaak, wo es um die Opferung des Isaak geht. Und jetzt muss man ja wissen, da geht ein Vater mit seinem erwachsenen Sohn, geht auf einen Berg, Moria, lässt seine Bediensteten zurück und sagt zu den Bediensteten, wir, wartet ihr, bis wir zurückkommen. Also er hat schon beim Hochgehen geglaubt, dass er mit seinem Sohn wieder runterkommt, obwohl er den Auftrag hatte, ihn oben auf dem Berg zu opfern. Das ist Glaube, ne? Also er geht da hoch mit der Gewissheit, wenn ich den da oben opfere, wird Gott sich was einfallen lassen, damit ich mit ihm anschließend wieder runtergehen kann. In dieser Gewissheit geht er auf den Berg. Gehe ich mit dieser Gewissheit nachher nach Hause oder morgen an meinen Arbeitsplatz oder als Rentner, was, egal was du machst, gehe ich mit dieser Gewissheit dahin, er wird das richten, er wird ersehen. Gott hat also ersehen, und wir kennen ja den Ausgang der Geschichte. Es kam ja ein Tieropfer und der Engel, der den Glaubensbeweis des Abraham brauchte, hat ihn erhalten. Und das Opfer des Sohnes war wirklich nicht nötig, aber geistlich, glaubensmäßig ist es erfolgt. Darum geht es. Also im Inneren hatte Abraham ihn geopfert. Ja, der Vers, der dazu passt, ist der Vers, mit dem wir heute angefangen haben. Hier Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen. Wie, wonach, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Jetzt kannst du Amen sagen, wir können nach Hause gehen, weil da steht alles drin. Mehr muss ich nicht wissen. Aber das wäre doch zu wenig. Es ist immer gut, wenn man noch ein wenig drüber redet und nachdenkt. Also Gott vervollständigt meinen Bedarf. Gott hat dafür gesorgt, dass der Abraham ein anderes Opfer hatte. Er hat ersehen, wie es weitergeht. Und hier steht, er vervollständigt meinen Bedarf. Wir haben die letzte, vor 14 Tagen hier, über das Wort Autarkie gesprochen. Ich möchte die Stelle auch nochmal lesen. Und für den einen oder anderen, der vielleicht nicht da war, ist kein Problem. Wir finden in 2. Korinther 9, Vers 8 eine interessante Aussage des Paulus, die genau da hineinzielt in diesen Gedanken. Gott ist es, der vervollständigt, denn es heißt hier, Gott aber vermag, Vermögen, Dynamis, Gott vermag, jede Gnade hinein in euch überfließen zu lassen, auf dass er in allem, alle Zeit, jede Selbstgenüge, Autarkie habt und überfließend seid in jedem guten Werk. Was ist denn Selbstgenüge? Wir haben vor 14 Tagen gesagt, viele denken, und mir ging das früher auch so, Selbstgenug, das ist so bescheidenes Leben, ne? Also mit wenig Auskommen, ist in Ordnung, das ist das auch. Aber es gibt ja auch Glaubende, die haben viel, sind die jetzt nicht selbstgenügend. Also wir müssen bei diesem Wort Selbstgenüge es entweder im Deutschen ganz wörtlich nehmen, das heißt, ich habe selbst genug. Oder wir sagen es mit dem Fremdwort aus dem Griechischen, Lateinischen, Autarkie, wirtschaftliche Unabhängigkeit, das steht hier. Das ist also nicht gebunden an die Menge des Besitzes, sondern das ist ein Qualitätsbegriff. Es kann ganz reiche Leute geben, die sind nicht unabhängig. Und es kann ganz arme geben, die sind unabhängig. Also es ist nicht eine Menge des Besitzes, die das aussagt, sondern eine innere Einstellung. Und meine Glaubenshaltung ist, und deswegen sind wir auch heute Morgen hier, meine Glaubenshaltung ist, ich glaube, Gott wird ersehen, er wird mich autark machen in meinem Leben, egal wie viel ich besitze. Wir haben vor 14 Tagen gesagt, es kann sogar bis in den Tod gehen, dass ich die Freiheit habe zu sterben, weil ich in irgendeinem Gefangenenlager erfrieren muss, in Sibirien oder was immer alles schon an schrecklichen Dingen passiert ist. Und der Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 6, auch da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass das Gott wohlverehren oder die Wohlverehrung Gottes zusammen mit Selbstgenüge, zusammen mit Autarkie, zusammen mit dieser Unabhängigkeit von Menschen in Abhängigkeit von Gott ein großes Erwerbsmittel ist. Also das ist das, was mich sozusagen am Leben erhält, rein physisch und mental. Das ist ein Erwerbsmittel für mich, dass ich, wenn ich Gott die Ehre gebe und weiß, er wird ersehen, wie wir es im Alten Testament lesen, dass ich dann damit sozusagen alles andere für mein Leben erwerben kann. Also dann geht es mir gut. Gut im Sinne von, ich habe allen Bedarf. Alles, was ich bedarf, kriege ich. Und das kann bei einem mehr sein, beim anderen weniger. Es ist also nicht eine Abhängigkeit oder nicht eine Sache der Quantität, also der Menge, sondern eine Sache des Inhaltes, des Gefühls, der Empfindung, des Glaubens, der Treue. Darum geht es. Und jetzt sagt hier noch der Philipperbrief, die Stelle, Vers 19, das geschieht gemäß dem Reichtum Gottes, Reichtum in Herrlichkeit. Also das ist das Höchste, was es gibt, der Reichtum der Herrlichkeit. Paulus betet mal, und wir haben ja zwei Gebete von ihm im Epheserbrief, die sogenannten Gemeindegebete, erstes und zweites. Da betet er in Epheser 1, Vers 18, was auch unser Anliegen immer wieder ist, wenn er sagt, ihr seid erleuchtet worden und jetzt möchte ich, dass ihr wahrnehmt, welche die Erwartung seiner Berufung ist und, Achtung, welcher der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Mit anderen Worten, also begreift doch endlich mal, was Gott für euch tut. Du musst nicht strampeln in deinem Leben, sondern er erfüllt deinen Bedarf. Ich möchte, dass ihr endlich versteht, welchen Reichtum an Herrlichkeit ihr zur Verfügung habt. Das betet Paulus. Und in dem zweiten Gebet steht in Kapitel 3, Epheser 3, Vers 16, ein Ausschnitt. Da sagt er auf ähnliche Weise, was noch passiert. Ich möchte, also er betet, dass Gott ihnen, den Ephesern, das endlich aufschließt, dass sie das begreifen, dass Gott, auf das er euch gebe, nämlich Gott gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also Gott soll ihnen geben, was in Vermögenskraft, in der Dynamis Gottes, halthabend zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen. Also Paulus betet darum, dass die göttliche Vermögenskraft uns die innere Fähigkeit schenkt, festzustehen und Halt zu haben in unserem Leben. Und deshalb lesen wir oft bei Paulus, und er hat ja genug Lebenserfahrung gemacht auf diesem Gebiet, dass er sagt, Gott sorgt für mich, auch wenn ich in Drängnissen bin. Und wir haben letztes Mal auch die Leidenskataloge gelesen von Paulus, wie er, welche Schwierigkeiten er hatte. Und hier geht es also darum, dass Gott gemäß seiner Dynamis, seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit die Bedürfnisse seiner Glaubenden, seiner Treuen, seiner Heiligen erfüllt. Und in dieser Herrlichkeit, im Kolosserbrief heißt das, Christus in euch, der Reichtum der Herrlichkeit. Also diese Tatsache des Ineinanderseins, dazu später auch noch ein Wort in Verbindung mit diesen alttestamentlichen Begriffen von heute Morgen, macht uns autark, unabhängig. Also wenn wir diesen Begriff jetzt gesehen haben, Yahweh wird ersehen, dann können wir sagen, in der Tat, das war nicht nur im Alten Testament so, sondern das ist auch so im Neuen Testament. Der zweite Begriff, Yahweh ist mein Panier. Was ist ein Panier? Die Frauen haben Paniermehl daheim, glaube ich, aber das hat damit nichts zu tun. Mein Panier. Die Wörterbücher sagen, das kann auch Banner heißen oder Feldzeichen. Oder die zweite Bedeutung wäre Wahlspruch oder Motto. Ist auch möglich. Die Geschichte, um die es geht und da wo das steht, das ist die Begebenheit, als Israel gegen Amalek gekämpft hat Und ihr wisst, als der Mose da auf der Anhöhe stand und die Hände hochgehoben hat, da hat Israel gesiegt. Und wenn er die Hände hat sinken lassen, da hat Amalek gesiegt. Das heißt, das Panier, das Zeichen, das Feldzeichen in dem Falle waren die Hände des Moses, seine Glaubenshaltung. Also er hat als Panier gedient, um mit diesem Panier, und das ist wichtig jetzt für diesen Punkt, immer eine Doppelbotschaft auszudrücken, die wir auch im Neuen Testament wiederfinden. Die Doppelbotschaft bei Mose war Hände hoch, Sieg für Israel, Niederlage für Amalek. Hände runter, Sieg für Amalek, Niederlage für Israel. Also egal wie er es gemacht hat, es war immer eine Doppelbotschaft. Die Doppelbotschaft hier heißt Sieg oder Niederlage. Und jetzt ist die Frage, wie ist dieses Panier vielleicht im Neuen Testament zu verstehen? Was können wir damit anfangen? Was ist unser Panier? Welchen Vers des Philipperbriefes könnte man denn verwenden, um das zu erklären? Und ich denke, Kapitel 1, Vers 28 ist dazu ganz gut geeignet, in Verbindung noch mit zwei, drei anderen Bibeltexten, die ich noch mit nennen will. Da heißt es, lasst euch nicht in nichts von den Widerstrebenden einschüchtern, was ihnen ein Erweis, Panier, des Verderbens ist, für euch aber der Rettung und dies von Gott. Also nochmal langsam. Lasst euch nicht einschüchtern von Widerstrebenden oder Widersachern. Was ist denn das? Das würde also heißen, ich bin unerschrocken, weil ich auf dem Wortgrund stehe. Da kann kommen, wer will, kann mir nichts erzählen, mich auch nicht umhauen, sondern ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, wovon ich rede. Wer also auf dem Wortgrund steht, zeigt Unerschrockenheit und das ist das, worum es hier geht. Also die Widerstrebenden wollen uns einschüchtern, so war es bei Paulus. Es gab ja etliche, die sagten, er ist gar kein Apostel, er ist ein Irrlehrer. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Wir sind ja auch solche, die Irrlehrer sind, in den Augen der meisten Glaubenden leider. Und jetzt ist unser Panier in diesem Zusammenhang, die Unerschrockenheit auf dem Wortgrund zu stehen und das zu verkünden, was geschrieben steht. Und damit ist wie bei dem Mose und dem Kampf Israels gegen Amalek eine Doppelbotschaft verbunden. Und diese Doppelbotschaft dieser einen Haltung des Glaubenden, nämlich deiner und meiner, ist das Panier, der Erweis für das, was Gott da draus macht. Bei Mose war das Sieg und Niederlage und bei uns ist das etwas Ähnliches. Und zwar, ich möchte mal zwei andere Bibeltexte nehmen, die das auf eine andere Weise deutlich machen. Das ist einmal 2. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7, wo wir, abgesehen davon, wie hier im Philipperbrief 1, 28, ja auch vom Verderben und Rettung die Rede ist, nämlich unsere Standhaftigkeit auf dem Wortgrund zu stehen, ist für die Widersacher ein Zeichen des Verderbens, die kommen in Gericht, und für uns, die auf dem Wortgrund stehen, ein Zeichen der Rettung. Ähnlich schreibt jetzt die Thessalonische Stelle, Paulus an die Thessalonische, von dieser Doppelbedeutung einer Botschaft. Er sagt, so wie es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, Drängnis zu vergelten, und euch, den Bedrängten, Entspannung mit uns in der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Vermögensmacht. Also worum geht es hier im Brief an die Thessalonicher? Er sagt, Gott verdreht die Verhältnisse. Also es ist, wenn der Herr kommt, in der Enthüllung des Christus passiert Folgendes. Die euch bedrängt haben, kriegen jetzt Drängnis. Und ihr, die ihr bedrängt worden seid, ihr erfahrt die Befreiung von Bedrängnis. Also auch hier eine Situation, nämlich die Glaubenshaltung der Thessalonicher, war ja eine recht frühe Versammlung, die, sagt Paulus, wird sich eines Tages als Panier erweisen, nämlich für all jene, die gegen euch waren, die müssen in Gericht und ihr werdet befreit. Das ist das Ergebnis. Eine noch gravierendere Stelle, deswegen an zweiter Stelle, ist der Bericht in 2. Korinther 2, Verse 14 bis 16, ist auch das Bekanntere. Das kennt eigentlich so ziemlich jeder, worum es hier geht. Und Paulus spricht hier von einem Triumphzug. Ich lese das mal die drei Verse, 2. Korinther 2, 14 bis 16. Da heißt es, dem Gott aber ist Gnade, dem, der uns allezeit im Triumphzug umherführt, in dem Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart, da wir ein Wohlgeruch Christi sind für Gott, in denen, die errettet werden, und in denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch zum Tode hinein in den Tod, den anderen aber ein Geruch aus dem Leben hinein in das Leben. Also muss man eine Weile drüber nachdenken. Was ist ein Triumphzug? Also hier nimmt Paulus eine Sache, die in der Antike üblich war, wenn die Armee des Volkes nach Hause kam, dann haben sie sozusagen ihre Gefangenen mitgeführt und da wurde ein Triumphzug gemacht durch die Stadt und das Volk, was gesiegt hat, hat gejubelt. Und jetzt musste man überlegen, wie fühlt sich der Gefangene, der im Krieg gefangen worden ist. Da weiß jetzt, auf mich wartet der Henker oder was auch immer, die Hinrichtung. Und jetzt ist also dieser Triumphzug, dieser Siegeszug eine Doppelbotschaft, sagt Paulus. Für die einen ist es ein Wohlgeruch ins Leben und für andere ist dieser Geruch ein Geruch des Todes. Die gleiche Aussage, das gleiche Ergebnis, genau dasselbe, bewirkt zwei völlig verschiedene Dinge. Und darum geht es auch hier, wenn es um das Panier geht im Alten Testament. Das Feldzeichen oder das Panier des Neuen Testamentes ist unser Evangelium, unsere Botschaft. Das, was wir verkünden, dass wir das so verkünden, wie es geschrieben steht. Eine wortgemäße Verkündigung hat eine Doppelbotschaft in sich. Nämlich für die einen, die das glauben können, die Rettung. Und für die anderen, die es nicht glauben können, das Gericht. Also Yahweh ist mein Panier noch heute, weil er mir zeigt in meinem Leben, dass ich glaube, was er sagt und das ist mir zur Rettung und der gegen mich ist, der Widersacher, für ihn ist es eine Botschaft des Gerichts. Der dritte Begriff entfinden wir in 2. Mose 15, 26. Yahweh ist dein Heiler oder kannst auch sagen dein Arzt. Yahweh ist ein Arzt. Dieser Begriff wurde geprägt, als Israel aus Ägypten ausgezogen war, auf seiner Wüstenwanderung war und sie Wasser wollten, dann nach Mara kamen und in Mara war nur bitteres Wasser. Und Mose hat dann diese Quelle geheilt und deswegen dieser Ausspruch, ich lese mal den Vers, 2. Mose 15, 26, da heißt es in der Sprache, wenn du fleißig auf die Stimme Jahwehs, deines Gottes, hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin Jahweh, der dich heilt. Er hat gleich einen heilsgeschichtlichen Schluss daraus gezogen aus dieser buchstäblichen Quellenheilung und hat gesagt, also ich kann auch viel mehr. Ich kann dich als Volk, weil ich dich aus Ägypten befreit habe, auch gesund erhalten. Und wenn wir mal an die 40 Jahre in der Wildnis denken, wie hat Gott für sein Volk gesorgt? Die haben nicht mal neue Schuhe gebraucht, laufen mal 40 Jahre mit denselben Schuhen durch die Gegend. Das wird kaum gelingen heute. Also er hat für sie gesorgt. Er ist ihr Heiler geworden, ihr Arzt. Sie sind nicht krank geworden in dieser Zeit. Und der Vers im Philipperbrief, der dazu passt, um das zu erklären, wäre Philipper 2, 27. wovon Epaphroditus die Rede ist. Und dieser Epaphroditus war ein Mitarbeiter des Paulus. Er hat ihn auch im Gefängnis besucht. Manche meinen sogar, er war im Gefängnis, ist aber nicht sicher. Und er hat die Spende der Philipper an den Paulus überbracht unter wahrscheinlich Lebensgefahr. Und daraus stammt dieser Satz hier, Philipper 2, Vers 27, wo es heißt, denn er war auch schwach, nahe dem Tod. Aber Gott hat sich seiner erbarmt, nicht aber seiner allein, sondern auch meiner. Warum? Auf dass ich nicht Betrübnis auf Betrübnis hätte. Der Paulus hat sich Gedanken gemacht. Finde ich gut, ne? Der hätte ja sagen können, ach, Gott sorgt für den, vergiss es, ne? Leg mich auf meine Matratze und morgen ist ein neuer Tag. Nee, er hat sich auch gesorgt. Und das, denke ich, ist das auch, was wir brauchen. Also diese Gewissheit, er macht alles und trotzdem hast du Sorge für deine Familie, für die Brüder, für die, die dir nahestehen oder auch für alle Heiligen in der Welt. Also diese Sorge ist normal, die gehört dazu, aber wir müssen aufpassen, dass sie im richtigen Verhältnis auftaucht und wir nicht vor lauter Sorge nicht mehr im Glauben stehen können. Das wäre dann ganz schlecht. Also hier war der Epaphroditus dem Tode nahe, sagt Paulus, aber Gott hat sich seiner erbarmt. Wie denn? Zwei Verse dazu aus dem Philipperbrief, die das erklären. Den einen haben wir eben schon gelesen. Da steht vorher noch im Vers 26, weil er ersehnend war, euch alle wahrzunehmen und unheimlich unruhig war, weil ihr hörtet, dass er schwach war. Auch so ein Doppelgedanke. Also der Paulus hat ihn jetzt zurückgeschickt, den Epaphroditus, hat gesagt, gehst mal dahin, zeigst dich, da sehen die, dass du noch lebst und sind zufrieden. Und dann kannst du denen sagen, dass es mir auch gut geht. Also ich will nicht betrübt sein, die sollen auch nicht betrübt sein, jetzt gleich das mal aus. Und der Epaphroditus macht die Reise zu den Philippern und auf dem Rückweg bringt er die Spende mit für Paulus. Und deswegen der zweite Vers, nämlich im Kapitel 2, Vers 30, drei Verse später, sagt er, da er wegen des Werkes des Herrn dem Tode nahte, die Seele riskierend, auf dass er euren Mangel mit rechter Dienstleistung für mich auffülle. Also hier war eine gegenseitige Dienstleistung geleistet worden. Die einen waren beruhigt. Paulus hatte wieder was zu essen, weil er hat eine Spende bekommen von den Philippern, die ja selber arm waren, wie wir im Korintherbrief lesen können. Und so ist hier ein Mitarbeiter des Paulus, ein Diener Gottes, schwach gewesen, dem Tode nahe, durch einmal eine körperliche Schwäche wahrscheinlich und zweitens aufgrund einer gefahrvollen Reise. Und Gott hat ihn bewahrt. Er ist sein Heiler oder sein Arzt geworden, wenn wir das alttestamentliche Wort gebrauchen. Ein interessanter Satz noch von Heinrich Langenberg zu diesem Thema. Heinrich Langenberg sagt, es wird uns nun nichts davon berichtet, von dem Epaphroditus, wie um die Genesung desselben gerungen und gebetet worden ist, sondern nur von dem Erbarmen Gottes, der ihn gleichsam vom Tode errettete. Jetzt hätte doch hier, ich lege jetzt Langenberg aus, jetzt hätte doch hier stehen müssen im Philipperbrief, jetzt ist die ganze Philipperversammlung zusammengekommen, hat Tag und Nacht gebetet, damit es dem Epaphroditus wieder besser geht. Wird kein Wort von erwähnt. Dürfen wir für die Genesung unserer Brüder beten, wenn Gott doch unser Heiler oder unser Arzt ist, wie es im Alten Testament steht? Ja, natürlich kannst du das. Aber ich möchte das doch etwas differenzieren mit der Langenbergschen Antwort hier, die finde ich gut. Nämlich, ist es nicht besser, darum zu beten, dass der Kranke die Kraft erhält, diese Krankheit zu ertragen, solange Gott will, dass er krank ist? Oder muss ich beten, Gott macht ihn jetzt endlich gesund, weil ich möchte, dass er gesund wird? Also ich finde es besser zu beten, mach das wie du willst, aber gib dem die Kraft, dass er das ertragen kann. Das wäre wohl die richtige Einstellung. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ihr wisst ja, manchmal muss man mutig sein, damit vielleicht auch mal jemand wach wird. Ich kann zum Beispiel beten und habe das schon öfter gemacht. Ich weiß, dass du den gesund machen kannst. Jesus hat ja auch mal gesagt, zu ihm haben welche gesagt, wenn du kannst. Und da hat er gesagt, was heißt ja, wenn ich kann? Also natürlich kann ich das. Also Gott kann dich gesund machen. Keine Frage. Davon bin ich überzeugt. Das wäre kein Gott, wenn er das nicht könnte. Und deswegen bete ich jetzt und sage, mein lieber Vater, mein Herr Jesus, mein Gott, egal wie du ihn nennst, ich möchte jetzt, dass du willst, dass der gesund wird. Verstehst du? Dass du das kannst, ist mir ja klar. Aber ich möchte, dass du das jetzt auch willst. Ich will, dass du willst. Und wenn du willst, das, was ich will, dann mach's jetzt. Also das geht auch. Ich weiß, dass vielleicht der eine oder andere sagt, kannst du so mit Gott reden? Dann lese mal die Psalmen, wie unser David mit Gott geredet hat. Wenn der gesagt hat, ja, siehst du das Elend nicht hier, was da passiert? Guck doch mal genau hin. Wann unternimmst du endlich was? Jetzt greif mal ein, verstehst du? Also, das soll eigentlich unverschämt sein, keine Frage. Aber ich denke, das ist auch eine Glaubenshaltung, dass wir mal mit Gott im positiven Sinne Klartext reden und nicht immer sagen, ja, ist es dir auch angenehm und ich weiß ja gar nicht recht und so, verstehst du, so immer so halb nach hinten gucken, hoffentlich passiert mir jetzt nichts. Nein, bist du in Christus, ist Christus in dir, Gott ist auch in dir, haben wir alles gelernt. Wenn ich doch zu diesem Gott gehöre, dann darf ich doch auch mal sagen, was ich will, nämlich, weil mein Gebet hat Regierungsmacht, ich bin ein Teil der kommenden kosmischen Regierung, da muss doch dieses Gebet, wie es Jakobus sagt, des Gerechten auch viel bewirken. Und deswegen muss ich ganz offen mit Gott reden. Der sieht doch sowieso, dass ich das will. Ich will, dass mein Bruder Günther gesund wird. Ja, natürlich will ich das. Jetzt muss ich Gott sagen, wenn du das auch willst, dann mach's doch endlich. Der soll ja wieder mal reden hier vorne. Jetzt gib ihm eine neue Brille oder mach, dass der hier wieder stehen kann. Das kann ich doch Gott sagen. Ich kann aber auch denken, ja, hoffentlich macht er es, er wird es wahrscheinlich nicht mehr, dem geht es immer schlechter. Soll ich jetzt, soll ich nicht? Und verstehst du, das bringt uns nicht weiter. Egal, ob mein Bruder Günther wieder 18 wird hier oder nicht, darum geht es ja gar nicht, ob er wieder die Kraft hat, hier zu reden oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob Gott das macht oder nicht macht. Ich will, dass er das macht. Und da sage ich ihm, Gott, jetzt mach es endlich. Tu mal was dafür, weil wir hätten ihn gerne wieder hier. So, er weiß doch, dass ich im Inneren so denke. Und jetzt traue ich mich nicht, ihm das zu sagen. Was hat ein Vater für ein Gefühl, wenn sein Kind ihm nicht traut, zu sagen, was es denkt? Das ist Misstrauen in höchster Form. Also der Vater ist enttäuscht, weil das Kind nicht die Kraft oder den Mut hat, ihm zu sagen, was es will. Sag Gott, was du willst. Er ist dein Heiler. Das lerne ich im Alten Testament. Er heilt jetzt buchstäblich, wenn er will. Und er heilt heilsgeschichtlich sowieso. Wenn alles heil ist in der Vollendung, gibt's keine Kranken mehr. Und dann brauchen wir auch die Brille nicht mehr, Günther, dann geht's auch ohne Brille. Aber eben ist es noch so. Aber ich dürf Gott beim Wort nehmen und mit ihm reden, wie mit meinem Vater. Dem kann ich eigentlich alles sagen, wenn es ein Vater im Sinne des Wortes ist. Gut, nächster Begriff. Der vierte, Yahweh, da selbst, will ich mich nicht so lange bei aufhalten. Yahweh Shammah, das kommt aus dem Hesekiel 48, Blick eigentlich schon auf die neue Erde. Millennium, muss man vorsichtig sagen, es gibt Brüder, die sagen, Millennium ist auf der neuen Erde, welche sagen, nein, das ist vorher. Darüber streite ich mich nicht. Für mich ist wichtig, im Millennium, beim vierten Tempel, passiert das, wovon hier geredet ist. Egal, wie du den sehen willst, wann und wo, das ist ein ganz anderes Thema. Im vierten Tempel, wenn die Herrlichkeit Jahwes einzieht, wer ist das? Die Herrlichkeit Jahwes ist sein Christus in Vollendung. Wer gehört da dazu? Auch die Leibesgemeinde. Also du und ich, wenn wir dem Christus gehören. Ich bin da ganz vorsichtig, werden also als Herrlichkeit Jahwes in den Tempel auf der neuen Erde einziehen. Das muss eine ganz gewaltige Lichterscheinung sein. Und unter diesem Gesichtspunkten sagt der Hesekiel, man wird sagen, dass die Stadt Jerusalem, wo dieser Tempel steht, im Millennium und danach heißt Yahweh das Selbst. Das ist das Zentrum der Weltgeschichte, Yahweh das Selbst. Und wenn das der Christus ist, wir haben ja auch die Vergleiche gelernt, Neues, Altes Testament, wer ist der Yahweh im Alten Testament? Manche Brüder sagen, der Jehova Christus, auch recht. Also der Yahweh des Alten Testamentes, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist Jesus und kein anderer. Das kann man ganz sauber nachweisen. Und wenn Yahweh da selbst ist, ist das der Christus in Vollendung. Dann bist du dabei. Und ich hoffentlich auch. Ich glaube, dass es so ist. Aber ich muss auch vorsichtig sein, damit nicht wieder einer sagt, der ist schon wieder abgehoben. Ich schwebe gerne einen Meter über dem Boden, er dürft mich zurückholen. Aber versteht, wir müssen das doch mal beim Wort nehmen, das Wort. Wenn das doch da steht, glaube ich das einfach mal und ich freue mich daran. Und jetzt überlege ich, wie kann diese gewaltige Herrlichkeit, die Gott hier für mich vorgesehen hat, jetzt schon hineingreifen in mein Leben. Und da sagt Philipper 4, Vers 5, der Text, der hier zu diesem Namen Gottes passt, der Herr ist nahe. Und wenn du jetzt aufmerksamer Bibelleser bist und weißt, auch wie ich denke in vielen Dingen, müsst du gleich sagen, Moment mal, wieso ist der Herr nahe? Er ist doch in mir und ich bin in ihm. Ja, noch mehr, Johannes 17, 23. Jesus sagt, du Vater bist in mir und ich bin in ihnen. Denk an die Matroschka. In uns ist der Vater und der Sohn und um uns herum auch. Und jetzt sagt Paulus hier, der Herr ist nahe. Das ist eigentlich weniger als das, was im Alten Testament steht. Der Herr ist da selbst, Schama, dort. Hier müssen wir heilsgeschichtlich denken. Es ist etwas anderes. Ich erinnere an Römer 8, 23. Es ist was anderes, ob Christus in mir ist, weil ich noch hier im Leibe bin, oder ob er nahe ist, um mich aus diesem Leibe zu befreien. Darum geht es nämlich hier. Römer 8, 23 heißt ja, dass die ganze Schöpfung befreit wird. Und dann heißt es, und wir müssen noch freigelöst werden aus unserem Leib der Niedrigkeit, also aus dem Fleischesleib. Der Herr ist nahe, um dich aus deinem Fleischesleib zu befreien. Wann passiert denn das? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hier warten bis zur Entrückung. Dann brauchst du gar nicht zu sterben, wirst du gleich verwandelt. Aber jetzt wissen wir nicht, wann die Entrückung ist. Und du kannst sterben, heute, morgen, nächste Woche, keine Ahnung. Wir sind ja nicht abergläubisch, wir dürfen das nicht sagen. Und dann ist der Herr dir nahe, nämlich in dem Moment, wenn du stirbst und bist einer, der glaubt, dass er danach lebt, Johannes 11, 25, 26 sind die Verse, die das beweisen, dann bist du beim Herrn. Er ist also so nahe wie dein Sterben. Er ist dir so nahe wie die Entrückung. Er ist dir so nahe wie seine Epiphanie, sein Auferscheinen für die, die ihn dann sehen, nach der Entrückung, gibt es ja auch. Also der Herr ist nahe, sagt aber auch, und das ist mir wichtig, ein zweites, nämlich, dass die Apostel alle, und das werden wir gleich noch sehen, eine Naherwartung hatten. Und das ist gut so. Auch wir sollten eine Naherwartung haben. Auch wir sollten sagen, Yahweh ist da selbst. Er kommt bald, um mich aus diesem Leib der Niedrigkeit zu befreien. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Daher erwarten wir unseren Retter, Philipper 3, Vers 20 im gleichen Kapitel. Dann im Römerbrief sagt er, unsere Rettung ist jetzt näher als damals, als wir gläubig wurden. Was ist denn das? Das ist doch Naherwartung. Jakobus sagt in Jakobus 5, Vers 8, die Anwesenheit des Herrn hat sich genaht. Der hat es auch geglaubt. Oder der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 10, zweimal, 25 und 37, da sagt er, der Tag des Herrn ist nah, der steht an der Tür. Es wird noch ein kleines dauern, dann trifft er ein. Da kannst du sagen, ja, Moment mal, das war vor 2000 Jahren. Ist das klein? Für mich sind 2000 Jahre viel. Ja, die hatten Naherwartung, die haben gewusst, er kommt. Ob sie gewusst haben, was ihnen passiert, wenn sie sterben, das weiß ich nicht, das steht nicht geschrieben. Es gibt Ausnahmen, denk an Mose, an Elia, an Henoch und so weiter. Also gut, unbesehen davon, was sagt Petrus? 1. Petrus 4,7, die Vollendigung aller hat sich genaht. Da geht noch weiter. Oder 1. Johannes 2,18, der Johannes, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Vor 2000 Jahren sagt er, es ist die letzte Stunde. Heilsgeschichtlich ist eine Stunde wie lange? 42 Jahre. Jetzt könnte man das auslegen und sagen, ja, da hat das Ende des jüdischen Systems gewartet. Die Antwort gibt's auch. Aber wie dem auch sei, er hatte Naherwartung, das steht fest. Und zum Schluss noch ein Wort von Paulus. 1. Thessalonicher 4, wo er sagt, er spricht von der Entrückung und sagt, darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, mit ihnen entrückt. Wir, die Lebenden. Das heißt doch, Paulus hat erwartet, dass es möglich ist, dass während er noch lebt, die Entrückung stattfindet. Manche Brüder sagen, es gab eine Entrückung, eine Vorentrückung. Jetzt gibt es noch die Nachentrückung. Da halte ich mich raus, weil das steht nicht da. Das ist so ein subjektives Gefühl des Bibelauslegers. In Ordnung. Aber wichtig ist für mich, egal wann das passiert, Paulus hatte die Erwartung, er könnte zu den Lebenden bei der Entrückung gehören. Das haben wir doch auch. Wenn die Entrückung heute Nachmittag ist, während du Kaffee trinken bist oder sonst irgendwas, oder eben jetzt in dieser Stunde, dann sind wir die Lebenden. Dann werden wir verwandelt in einem Nu. Aber da muss vorher noch was passieren. Wenn du 1. Thessalonicher 4 nimmst, liest, dann müssen noch welche auferstehen. Ich habe noch keinen gesehen, der auferstanden ist, wo ich das bewusst wahrgenommen hätte. Also ist wahrscheinlich die Entrückung in der nächsten Stunde noch nicht. Aber wir sollen trotzdem diese Naherwartung haben. Und das, dann können wir sagen, ja weh, das selbst. Yahweh Shama, wie es im alten Bund heißt. Der fünfte Begriff, Yahweh ist Friede. Ja, da könnte man viel, viel, viel drüber sagen. Ich will mal versuchen, das auf einen ganz bestimmten Punkt zu bringen, in Verbindung mit Philipper 4, Verses 6 bis 9. Und ich lese aber jetzt nicht alles da draus, sondern du das etwas aufsplitten. Zunächst die Verse 6, 7 und 9 in etwa. Da heißt es, euer Anliegen soll vor Gott bekannt gemacht sein, sagt Paulus. Also alles, was euch bewegt, soll dir Gott sagen. Das haben wir vorhin schon mal gehabt beim Heilen. Ne? Sag ihm doch, ich will, dass mein Bruder gesund wird. Also alles sollst du bei Gott bekannt machen, was du möchtest, alle Anliegen, sagt Paulus. Und was passiert dann? Vers 7. Der Friede Gottes, der allen Denksinn überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewachen. Wenn du ihm alles sagst, hast du den Frieden Gottes, sagt Paulus hier. Und der ist so groß, der überragt dein ganzes Denken. Und dann überspringe ich Vers 8 aus dem Grund, einem Gewissen. Und im Vers 9 steht dann, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir wahrgenommen habt, das sollt ihr praktizieren. Und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ganz einfach, ne? Ist eigentlich alles ganz einfach. Gut, jetzt zurück zum Gott des Friedens. Yahweh Shalom. Das kommt in den Begrüßungsformeln vor im Hebräischen, ist eine ganz gängige Formel. Selbst auf den Gebetskarten in den Restaurants heute noch in Israel steht das mindestens 4-mal. Ich habe nachgeguckt, weil ich habe so ein paar Karten daheim. Also da steht zum Beispiel der Satz, ich hoffe, ich finde ihn jetzt, ich habe ihn mir irgendwo dahergeschrieben. Nee, doch hier steht er. Yahweh wird sein Volk mit Frieden segnen. Das beten die essen, ne? Das steht da auf den Gebetskarten in verschiedenen Formen. Also, der Yahweh Shalom, wer ist denn das? Der Friedensgott, der Gott des Friedens. Epheser 2, Vers 14. In Epheser 2, Vers 14 lesen wir, Christus ist unser Friede. Also der El Shalom, wir sagen manchmal El Friede, ne? Gibt es da den Namen, sagen wir manchmal so scherzhaft im Hauskreis, El Shalom, ne? Das ist noch eine El Friede. Also ihr habt in eurem Namen diesen Begriff. Und das Neue Testament sagt uns, dieser Friede ist der Christus. Und schon jetzt die Frage, warum ist denn das so? In Römer 5, Vers 1 lesen wir, daher nun als gerechtfertigt Wordene aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Also die Rechtfertigung ist die Voraussetzung für den Frieden mit Gott, sagt die Bibel. Und im Alten Testament lesen wir das auch in Jesaja schon, dass das Werk der Gerechtigkeit Frieden sein wird. Günther?
Gerechtigkeit
und Frieden. Frieden, ja, genau. Richtig, also das Alte Testament ist auch heilsgeschichtlich voll davon. Und wenn wir Melchisedek als Christusdarsteller sehen, dann sind wir ja da auch wieder ganz dicht dabei. Ja, warum? Es ist der Friede Gottes. Warum ist es der Friede Gottes? Es ist eigentlich alles von ihm. Es ist auch seine Gerechtigkeit. Dazu komme ich, glaube ich, noch. Der Friede Gottes. Warum? Weil er hat angefangen damit. Er ist derjenige, der von sich aus Frieden gemacht hat. Den Frieden haben doch nicht wir gemacht. Dankeschön. Sondern er hat den Frieden gemacht. Es ist sein Friede, weil Römer 5, Vers 10, wir waren noch Feinde Gottes. Da hat er uns verändert durch den Tod seines Sohnes. Also die Feinde sind verändert worden und dann war Frieden. Wer hat das gemacht? Gott. Deshalb ist er der Gott des Friedens. Wenn das so ist, dann ist es ein überragender Friede. Keine Frage, wird auch hier gesagt in diesem Abschnitt. Und der Christus bewacht uns, kann Paulus auch sagen, in Philipper 4, Vers 9 haben wir gerade gelesen. Und jetzt hat auch hier der Paulus gesagt, wenn ihr das praktiziert, was ich euch gesagt habe, dann geht's euch so gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind denn das für Dinge? Deswegen habe ich den Vers 8 übersprungen. Im Vers 8 heißt es, mit mehreren Adjektiven ausgedrückt, was wir denn praktizieren sollen. Da steht dann, also was wir denken und erwägen sollen in unserem Leben. Da sagt Paulus, wie vieles wahr ist, wie vieles achtbar ist, wie vieles gerecht, wie vieles lauter, wie vieles liebenswert ist, wie vieles wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt. Diese alle erwägt. Also wenn ich immer positiv denke, könnte man sagen, das Wort ist natürlich ein bisschen schlecht oder falsch belegt unter Umständen. Trotzdem, all diese guten Dinge denken und tun, die hier geschrieben stehen im Philipperbrief, sind Voraussetzungen, um diesen Frieden Gottes zu haben. Und wenn das so ist, wenn Yahweh Friede ist und wenn ich nur Gutes denke, über meine Mitmenschen, meine Brüder, meine Familie. Wenn ich nur Gutes spreche und denke, denke an das Gesetz von Säen und Ernten, kommt auch nur Gutes zurück. Und das ist eine Bestätigung dafür, dass er für mich sorgt. Dieses praktiziert. Heinrich Langenberg sagt, praktizieren ist mehr als das, was ich tue. Nämlich praktizieren ist eine Lebenshaltung. Und deswegen konnte Paulus sagen, werdet meine Nachahmer, oder zum Timotheus konnte er sagen, du hast meiner Belehrung genau gefolgt. Also all das hat sich bewahrheitet. Warum ist Gott also ein Gott des Friedens? Warum ist er der El Shalom oder Yahweh Shalom? Weil er Frieden gemacht hat für das ganze All durch das Blut seines Pfahles, Kolosser 1, Vers 20. Das ganze All ist geändert worden in und mit und durch Christus. Und deswegen ist er der Gott des Friedens oder Yahweh Shalom. Der sechste Begriff, Yahweh, meine oder unsere Gerechtigkeit steht hier, Tzidkenu. Yahweh, unsere Gerechtigkeit, woher kommt das? Hier haben wir eine prophetische Ankündigung für den Hirten Israels. Und zwar sagt Jeremia, er spricht von Juda und von Israel. Er ist der Hirte Judas und Israels, prophetisch. Und dieser Hirte heißt, wer ist denn das? Das ist doch der Christus. Dieser Hirte heißt prophetisch Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Ist schon bemerkenswert. Der Text im Philipperbrief, der uns das Neutestamentlich erschließt, wäre Philipper 3, Vers 9. Wenn wir lesen, und in ihm möchte ich erfunden werden, oder ihr, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus Gesetz ist, sondern die durch Treue Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund der Treue. Hier steht in vielen Bibeln, die, damit ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus Gesetz ist, sondern die durch Glauben an Christus. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Übersetzung mit subjektiv oder objektiv gebunden im zweiten Fall macht hier den Unterschied aus. Wir glauben, dass Gott nicht gerecht ist, weil ich glaube, sondern wir glauben, dass Gott und wir gerecht sind, weil er treu war und er treu ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und genau das steht auch hier. Also er ist unsere Gerechtigkeit, Altes Testament, Neues Testament, meine Gerechtigkeit ist gegründet in der Treue des Christus. Ich lese meinen Lieblingsvers dazu, Galater 2, Vers 16, wo es heißt, denn wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch wir glauben deshalb an Christus Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also, wie kommt jetzt Gottes Gerechtigkeit zum Tragen? Durch meinen Glauben? Niemals. Sondern aufgrund seiner Treue und seiner Gerechtigkeit. Es geht immer um seine Gerechtigkeit. Es geht nie um meine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit muss vor und im Ganzen all dokumentiert werden. Darum geht es. Wir sind nur Randfiguren in dem Ganzen. Wir sind nur Teil seines Heilshandelns, um seine Gerechtigkeit wesenhaft darzustellen. Und deswegen ist er wesenhaft Gerechtigkeit. 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist unsere Gerechtigkeit, doch nicht wir. Diese Gerechtigkeit ist im Evangelium enthüllt. Römer Kapitel 1 kannst du lesen. Da hat Paulus es haarklein beschrieben. Und wenn wir an Römer 9 denken, an die Geschichte mit dem Töpfer und dem Ton, was sagt Paulus? Ja, was beschwerst du dich denn, wenn Gott verwirft oder annimmt? Doch seine Sache. Was riechst du dich denn auf? Was macht denn der Töpfer mit dem Ton? Da macht er ein Gefäß, wie er es will. Also, es geht um seine Gerechtigkeit. Yahweh ist unsere Gerechtigkeit. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist die Gerechtigkeit für uns. Eine ganz klare, ganz besonders wichtige Aussage im Neuen Testament, besonders Römer 3, Römer 5. Und hier im Philipperbrief haben wir auch Hinweise, die uns zeigen, wie die Verhältnisse liegen, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Ich komme zum letzten Begriff. Der fällt etwas aus der Reihe. Da steht jetzt nicht das Tetragramm dabei, sondern der Gottesbegriff El, El Shaddai. Was heißt das? Shaddai, Shad ist die Brust im Hebräischen, ganz klar. Deswegen haben wir den Begriff der Mutterbrust, der manchmal gehört wird. Shaddai, Shad, die Brust. Shod wäre die Milch, die aus der Mutterbrust kommt. Jetzt gibt es eine auslegende Übersetzung dieses Wortes mit folgender Bedeutung. Wenn man es ganz wörtlich nimmt, du kannst ja die hebräischen Worte zerlegen, um zu einer Begriffsdeutung zu kommen, würde das heißen, Schat heißt nicht nur Brust, sondern sättigender oder sättigende. Also da wird jemand satt gemacht mit diesem Ding, was da Schat heißt. Man könnte auch sagen, ein Bedarfstillender. Was stillen, das wissen die Mütter. Also ein Bedarfstillender. Das Wort Schat sagt also, hier wird der Bedarf von irgendetwas gestillt. Wenn ich das zu sehr an die Mutterbrust binde, wird die Bedeutung zu eng. Ich muss das weiterfassen. Bedarfssättigen heißt ja mehr noch, als dem Säugling Milch zu geben. Wir haben heute schon über Bedarf gehört. Das ist ja, betrifft ja den gesamten Wortdienst heute Morgen. Also der Bedarf ist vielfältig. Und deswegen ist mir das Wort Brust zu eng. Und wenn ich das Wort Shaddai, da hängt ja hinten noch was dran. Shaddai, da ist noch ein Jod hinten dran. Wenn wir das Hebräisch aufteilen, würde es heißen, das habe nicht ich erfunden, das kannst du in Fachbüchern nachlesen, damit hier keiner denkt, der Wolfgang hebt wieder ab. Also das ist nachweisbar in hebräischen Wörterbüchern und Fachbüchern, die darüber schreiben. Und auch in einem ganz normalen, modernen Wörterbuch findest du das Wort Dai. Dai heißt, er vermag. Also das drückt das Vermögen aus, auch in der modernen hebräischen Sprache. Dai heißt Vermögen. Und vorneweg steht noch ein Shin. Shaddai heißt er im Hebräischen. Shaddai. Und das Sheh, das ist im Hebräischen, auch im modernen Hebräisch, das Wort für welcher. Welcher Personalpronomen, also der, welcher was kann oder der, welcher da geht oder der, welchen ich kenne oder wie auch immer. Welcher, wenn ich also welcher lese und vermag, dann heißt doch dieses Wort Shaddai, welcher vermag. Und vorne dran steht noch El, Gott. Das würde also heißen, El Shaddai heißt Gott, welcher vermag. Das ist die ganz wörtliche Wiedergabe davon. Dass die Mutterbrust sättigt, er den Bedarf stillt und das auch vermag, ist für mich logisch, klar, aber das ist zu wenig. Da steckt mehr drin, nämlich Gott vermag. Wir sagen alles, steht auch geschrieben. Also El Shaddai heißt also der, der vermag. Warum vermag er denn? Und wenn wir ins Neue Testament schauen, Philipperbrief war ja die Ausgangssituation, du kannst auch jedes andere Bibelbuch nehmen, um Ähnliches zu finden. Da heißt im Vers 13, Philipper 4, zu allem bin ich stark, sagt Paulus, wie? In dem, der mich innerlich vermögend macht. Hier steht das griechische Wort, ich sag's einmal, obwohl ich das nicht so gerne mache, aber hier ist es mal notwendig. En dynamo, zwei O's hinten. Das heißt, N heißt innen, was ein Dynamo ist, das weißt du auch, wenn du ein Fahrrad hast. Nämlich am Fahrrad ist der Dynamo, der das Licht macht für die Lampe. Also der vermag die Lampe zum Leuchten bringen. Er liefert das Vermögen, den Strom für die Lampe. Das innen Vermögen machen, was hier steht. N heißt in. Ich bin stark in dem, der mich im Inneren vermögend macht, sagt Paulus. Und wem fällt da nicht gleich ein, der Vers in 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus dreimal den Herrn bittet und sagt, nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch. Und was sagt die Antwort ihm? Dir genügt meine Gnade, weil meine Vermögenskraft, meine Dynamis in Schwachheit vollendet wird. Seit wann denn und wie und warum? Und hier, das kennt ihr auch schon, der stärkste Vers der Bibel, Epheser 1, Vers 29, immer wieder dasselbe, weißt du? Das ist so gewaltig, das muss man so lange wiederholen, bis du den Glauben den wecken kannst nachts und kannst sagen, was steht in Epheser 1, Vers 19? Und dann muss er das im Schlaf sagen. Nämlich, es geht dort, dass Paulus betet, wir haben einen Teil des Gebetes dort schon gelesen, dass die Glaubenden endlich begreifen, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, nämlich der Dynamis, die seit der Auferstehung Jesu zur Wirkung gekommen ist. Und dann steht noch, gemäß der Innenwirkung, der Energie, der Haltekraft seiner Stärke. Also, er ist der, der vermögend macht. Altes Testament, der El Shaddai, der Gott, welcher vermag, der vermag alles, wenn ich das doch glauben kann, dann geht es mir doch gleich viel besser. Und deswegen kann Paulus den Kolossern sagen, in aller Vermögenskraft seid ihr vermögend gemacht, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit. Ja, was denn noch? Die Herrlichkeit hat Haltekraft, und schenkt uns das innere Vermögen, alles mit unserem Gott zu können, weil er der Gott ist, der vermag. So, und diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, weil wir sind auch an unseren Leib gebunden, ganz klar. Deswegen warten wir auf die Befreiung, haben wir vorhin gehört. Und ich lese zuletzt nochmal den Vers aus Philipper 4, Vers 19, der das ja abrundet. Wenn also Gott es ist, erstens, der es sieht, zweitens, der mein Panier ist, drittens, der mein Heiler ist, viertens, der Schama ist, nämlich da selbst, um mich zu befreien, der Friede ist, fünftens, sechstens, meine Gerechtigkeit und siebtens, der alles vermag, ja, dann stimmt, was hier steht. Mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Dafür sei ihm Dank und Anbetung. Amen. Amen.